Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein, immer mal unregelmäßig, aber für mich ist das immer so ein schöner Ausflug auch in die Landschaft hier oben. Und ich freue mich immer auch, alte Bekannte wiederzusehen und bekannte Gesichter, nicht nur aus Neukirchen, sondern auch die wir uns jetzt hier auch seit einiger Zeit doch schon kennen. Danke, Rahl, auch für die gute Moderation und für die Einstimmung und dass du den Predigttext auch schon mal gelesen hast. Das war ja eine Geschichte, die ganz schön beängstigend war. Wir gehen 2600 Jahre zurück in die Geschichte des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Gott hatte mit Israel immer so seine Geschichte, das hat Raimund auch im Gebet heute erwähnt, eine alte Geschichte, Gott mit den Menschen, eine Geschichte der Liebe und des Werbens um Liebe, um Gehorsam. Und letztendlich hatte Israel auch immer den Auftrag, sich gegenüber den Völkern in seiner Umgebung durchzusetzen, teilweise auch Land zu erobern oder auch sich zu Wehr zu setzen gegen den Einfluss von fremden Mächten, fremden Götzen. Und nicht immer ist dem Volk Israel das so gelungen. Und die Könige, die Israel und auch das Volk, der Staat Juda, so untereinander hatten, die Könige hatten auch nicht immer das getan, was sie tun sollten, wozu Gott sie aufgefordert hatten, sondern gingen oft eigene Wege und koalierten auf falsche Weise dann mit umliegenden Völkern, mit kanaanitischen Götzen auch. Und die Situation war inzwischen so, dass Jerusalem als feste Bastion sehr stark bedrängt wurde von dem Reich der Chaldäer. Die standen vor der Tür, vor dem Tor, vor der Mauer und versuchten, die Bewohner der Stadt unter Druck zu setzen. Das heißt, es konnte keine Nahrung mehr in die Stadt transportiert werden. Es entstand Hunger, es entstand Angst. Die feindliche Übernahme stand kurz bevor. Und in dieser Zeit lebte König Zedekia, der versucht hatte, noch das zu retten, was zu retten war. Und er hatte einen Propheten, Jeremia, wir kennen ihn ja, er hat ein eigenes Buch in der Bibel. Jeremia läuft umher und bittet den König und das Volk, weil er das Wort des Herrn weitergibt, ihr müsst kapitulieren vor den Chaldäern, dann wird es euch gut gehen. Gebt auf und unterwerft euch der Macht des Volkes, das sowieso bald euch sonst angegriffen haben wird. Denn das ist der bessere Weg. Aber die Botschaft von Jeremia kam nicht so gut an. Natürlich wird sowas in einer Kriegssituation dann immer als Verminderung oder als Demoralisierung, als Verminderung der Wehrkraft angesehen. Und die wollten den Jeremia natürlich dann auch loswerden. Und die Obersten des Volkes waren damit nicht einverstanden. Sie erkannten auch nicht, dass Jeremia im Prinzip auch schon recht hatte und wollten sich mit der neuen Realität einfach noch nicht so auseinandersetzen. Und dann, das hatte die Rahl vorgelesen, hat man Jeremia in diese Grube hinuntergelassen. Ich komme gleich noch dazu, zu dieser Art von Bestrafung, jemanden so vor die Tür zu setzen und jemanden so zu demütigen und zu quälen. Aber wir haben vor allen Dingen auch gelesen von einem Menschen, Ebed-Melech, Ebed-Knecht, Melech, der König, Knecht des Königs, ein afrikanischer Sklave, der dort seinen Dienst machte. Und es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt ein sehr angesehener Mensch war oder jemand, der ein bestimmtes Image auch hatte. Auf jeden Fall hatte er eine durchaus gewichtige Stimme auch am Königsthron, am Königshof. Und da kam die Aufforderung später, das haben wir jetzt nicht gelesen, ganz am Ende wurde dem Ebed-Melech nämlich Freiheit und Frieden verkündet, auch durch Jeremia, während König Zedekia ein trauriges Ende nehmen musste. Und wer war dieser Mensch? Ich glaube, wir können einiges von ihm lernen, weil Ebed-Melech einige Dinge richtig getan hat, die uns als Christen, wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, aber die Prinzipien des Reiches Gottes damals wie heute sind einander doch ähnlich. Ebed-Melech hat das Erste, was er getan hat, das ist so das erste Merkmal. Ich möchte über 5 Merkmale sprechen, die nachahmenswert sind. Aber er hat zugehört. Wir haben das in Vers, ich muss noch mal eben gucken, in Vers 4 oder 5 gelesen. Oder in Vers 7. Als er zum ersten Mal erwähnt wird, wird uns erzählt, dass er gerade gehört hatte, dass die Obersten des Königs Jeremia in die Zisterne geworfen hatten. Vielleicht können wir Benjamin das erste Chart mit dem Bibeltext noch einmal einspielen. Danke. In Vers 7. Er hörte zu. Das ist eigentlich so der erste Punkt. Zuhören und etwas mitkriegen. Man kann ja sagen, dieser äthiopische Knecht hat ja mit dieser Angelegenheit nicht viel zu tun gehabt. Wenn seine Aufgabe darin bestand, etwa den Harem zu bewachen, dann hatte er mit den politischen Aufgaben und Entwicklungen ja eigentlich nicht viel am Hut. Ihm war wahrscheinlich auch schon klar, wir kommen gleich darauf, dass er sich selber auch in Gefahr bringen würde, wenn er sich da einmischen würde. Aber das Erste ist, er hat auf jeden Fall etwas mitbekommen. Er hat sich nicht in seinen eigenen Arbeitsbereich allein zurückgezogen, sondern hat schon mitbekommen, was am Königshof los ist. Und ich möchte sagen, was kriegen wir eigentlich auch mit? Also nicht nur in unserer Gemeinde, in der Christenheit, auch so in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Umgebung, in der wir leben. Du kannst natürlich auch sagen, ich kann mich nicht um alles kümmern. Dazu bin ich nicht in jedem Fall immer berufen. Ich habe meinen eigenen Job, ich habe meine Familie, meine Arbeitsstelle, ich habe etwas Kontakt vielleicht zu Geschwistern in der Gemeinde oder auch in der Nachbarschaft, aber mein Aufgabenprofil ist irgendwo auch stark begrenzt. Richtig, das mag sein. Es ist aber gut, wenn unser eigenes Mindset auch etwas ausgerichtet ist auf Dinge, wo ich vielleicht sogar gebraucht werde oder, wie wir später sehen werden, wo meine Stimme gehört werden muss. Er war nämlich so ein Mensch. Vielleicht, Benjamin, können wir etwas überspringen in die Zusammenfassung des ersten Punktes, vielleicht so 2 Folien weiter. Ja, hier, danke. Die Nöte der Mitmenschen wahrnehmen. Wir werden im Neuen Testament auch aufgefordert dazu. Vor allen Dingen, es gibt, glaube ich, nur eine Stelle, wo dieser Begriff aufeinander Acht haben erwähnt wird, in Hebräerbrief. Ich hoffe, das ist groß genug, um es noch zu lesen. Lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Acht haben heißt aber auch zuhören und wahrnehmen. Anders als bei Kain. Wo ist dein Bruder? Bin ich meines Bruders Hüter? Nachdem er gefragt wurde, wo denn Abel etwa wäre. Wo ist dein Bruder Abel? Kain hat sich aus der Affäre gezogen. Er hat auch guten Grund dazu gehabt. Wahrnehmen und achtsam sein. Die nächste Frage oder das nächste Thema, was wir haben, der nächste Punkt, dass Ebed-Melech auch bereit ist, sich als Werkzeug gebrauchen zu lassen. Man muss sagen, dass die Situation natürlich auch schlimm war für Jeremia. Also so in einen tiefen Brunnen geworfen zu werden. Vielleicht können wir mal das nächste Chart einspielen. Ich habe da mal so eine, das ist so eine Mischung aus Zisterne und Brunnen. Das ist wahrscheinlich eher hier was aus unseren Breitengraden, aber man kann sich vorstellen, so eine Zisterne, ein tiefes Loch mit Mörtel verkleistert. Da wurde im Winter das Regenwasser drin gesammelt, was man dann im Sommer eben verwendet hat, als Trinkwasser oder in der Landwirtschaft. Und in dieser Grube befand sich Schlamm, das haben wir so gelesen. Das muss man sich vorstellen. Da wird dieser arme Mann, der das Wort Gottes austeilt und einfach nur seinen Dienst tut, in eine Grube mit Schlamm geworfen. Man konnte dort noch nicht mal richtig stehen. Wenn das Wasser höher gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich da drin ertrunken oder er wäre ansonsten auch verhungert. Was macht man als Prophet in so einer Situation? Was macht man überhaupt als Mensch in so einer Situation? Man muss sagen, es gibt im Alten Testament, im Buch der Klagelieder, gibt es von Jeremia auch einen Vers, wo er eine Verheißung ausspricht. Ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube. Du kamst mir nahe, als ich dich anrief, und du sprachst, fürchte dich nicht. Klagelieder 3. Vielleicht hat Jeremia gerade in diesem Moment an diese oder an eine ähnliche Situation gedacht. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du nicht buchstäblich dich in einer Grube befindest, aber manchmal so dir vorkommt, als kämst du aus einem bestimmten Schlamassel. Das trifft es hier nicht mehr heraus. Man muss auch bedenken, dass Gott manchmal auch Wunder tut. Also denken wir mal an Petrus. Petrus war irgendwann mal zeitweise in der Lage, übers Wasser zu gehen. Das können wir alle nicht. Petrus war damals dazu ermächtigt worden. Ja. Oder der Prophet Elia konnte in die Luft hinausgetragen werden. Das hätte man eigentlich, hätte Gott das auch mit Jeremia an dieser Stelle machen können, aber er tut es nicht. Warum segnet und hilft Gott an der einen oder anderen Stelle einzelnen gläubigen Menschen? Andere wiederum lässt er erstmal lange versauern. Sind das immer nur Prüfungen? Vielleicht liegt es daran, dass Gott manchmal lieber Menschen aus Fleisch und Blut wie du und ich dazu benutzt, um dann damit dir geholfen wird. Und hier benutzt er Ebed-Melech. Gott nutzt manchmal dann wirklich menschliche Agenten. Er hätte übrigens auch Zedekia selber nutzen können. Zedekia war ja König seit einigen Jahren schon, seit 11 oder 12 Jahren. Zedekia war ein junger Mann von Anfang 30. Er wurde früh schon als König berufen. Aber Zedekia hatte offenbar so das Gefühl für Moral in der Politik, in seiner Regierung, vielleicht auch schon verloren. Wenn man in der Politik so an hoher Stelle steht, dann macht man vielleicht auch Kompromisse. Man muss sich mit seinen Leuten arrangieren, mit der obersten Führungsschicht. Das ist heute ja auch nicht anders. Und vielleicht war sein Gefühl für Gut und Böse, sein Sensorium für das, was moralisch in Ordnung ist, auch schon in gewisser Weise beeinträchtigt. Wen kann Gott jetzt nutzen? Vielleicht gab es ja auch andere Leute, die gesagt haben, ich habe davon gehört. Ja. Vielen Dank für den Hinweis, für die Ergänzung. Letztendlich ging es ja auch mit Jeremia dann auch sehr gut weiter, wenn wir lesen, was dann auch gleich passiert. Ja. Was tust du, wenn du merkst, da ist jemand, der ist wirklich in Not? Ich könnte mich jetzt darum kümmern, ich könnte dort jetzt eingreifen und mich einmischen, aber ich weiß gar nicht, ob mir das so gut tut. In dem Moment, in dem ich Stellung beziehe, stelle ich mich auf eine Seite und ergreife Partei und bin dann auch mittendrin im Geschehen. Und damit steigt das Risiko, dass ich selber vielleicht beschädigt werde, an den Rand gestellt werde oder ausgeschaltet werde. Das wird ihm auch durch den Kopf gegangen sein. Aber Ebed-Melech hat ein Gefühl für Moral. Und diese moralische Reife, wenn wir die auch erlangen wollen, ist letztendlich auch das Ergebnis eines regelmäßigen Trainings. So heißt es im Hebräerbrief, Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Gott hält heute auch immer noch Ausschau nach Männern und Frauen, die gottesfürchtig sind und die in der Lage sind, auch ein moralisches Urteil zu sprechen und sich einzusetzen. Vielleicht können wir die nächste Folie noch einspielen. Hier in Römer 12 beispielsweise. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar, also setzt euch ein als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Dienst. Oder im 1. Johannes 3, unser Leben einzusetzen. Das ist das, was Ebed-Melech uns vorgelebt hat. Und auch wir wären dazu ermuntert. Es gibt einen dritten Punkt. Ebed-Melech ist ein Mann, der Mut fasst, der bereit ist, das Schweigen zu brechen. Man muss sich das ja auch mal so vorstellen, das ist ja schon ziemlich cool, wenn du als Angestellter, je nachdem auf welcher Hierarchiestufe, der Ebed-Melech war, aber den König jetzt moralisch zu kritisieren. Der Ebed-Melech muss Sorge gehabt haben, dass er selber einen Kopf kürzer gemacht wird oder dass man ihn eben auch misshandelt vielleicht oder dass man ihn ausschaltet. Aber er hat den Mut und spricht etwas aus. Das hätten viele nicht gewagt. Könige kann man nicht so einfach kritisieren, ja. Heute vielleicht in Zeiten der Demokratie, da werden natürlich leitende Politiker, stehen natürlich im Fokus und müssen sich auch Kritik aussetzen, aber damals hat man sich so etwas nicht so einfach immer gefallen lassen. Und deswegen spricht er ihn an. Innerlich, selbst wenn vielleicht der König Zedekia in seinen moralischen Empfindungen schon etwas abgenutzt vielleicht war und etwas Schaden genommen hatte. Immerhin hat er hier an dieser Stelle doch noch ein vernünftiges Empfinden für Gut und Böse, weil er seinen Knecht Ebed-Melech aussprechen lässt und letztendlich gibt er ihm Recht, so heißt es ja hier. Er stellt ihm sofort 30 Männer zur Verfügung, um den Propheten Jeremia aus der Zisterne wieder herauszuholen, bevor er stirbt. Irgendwie ist König Zedekia, hat er jetzt eine gnädige Phase. Vielleicht ist er damals, als das passierte, auch gar nicht so richtig informiert gewesen, dabei gewesen. Letztendlich wird er später aber froh sein, dass er den Propheten wieder hat, denn er braucht ihn auch noch mindestens einmal. Es gab vielleicht auch andere Leute in Jerusalem, die wussten, was man mit Jeremia getan hatte, sich nicht dabei wohlfühlten, aber die sich dazu entschieden, zu schweigen. Und es erfordert immer Mut, das Schweigen zu brechen. Das merkst du vielleicht auch. Was heißt das für dich heute? Wir sind nicht in so einer Situation, hier kommen keine Chaldäer von außen, die hier unsere Stadt erobern wollen. Aber es gibt vielleicht manchmal auch in der Gemeinde manchmal Dinge, die man ansprechen muss. Wo vielleicht Älteste in einer Gemeinde in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht hundertprozentig dem Wort Gottes entspricht. Wo sich vielleicht Trends abzeichnen, die mit einem christlichen Lebensbild, Menschenbild nicht vereinbar sind. Das muss auch nicht hier bei euch in eurem kleinen Kreis der Fall sein. Allgemein, in der Christenheit vielleicht auch. Vielleicht aber auch wirklich speziell bei euch. Vielleicht aber auch an deinem Arbeitsplatz, wo du lebst, oder in deiner Familie, wo du sagst, da gibt's Dinge, die muss ich jetzt mal ansprechen. Die sind unangenehm, aber ich möchte das auch mal geklärt haben. Verhaltensweisen, die du als Christ nicht tragen willst und wo du gerne als Christ ein Zeugnis sein willst, um auf einen Missstand hinzuweisen. Das ist die Lehre aus diesem Abschnitt. Und interessant ist auch, dass Ebed-Melech dabei fair und transparent vorgeht. Der zettelt ja keine Palastrevolution an. Die wollen ja den Zedekia nicht deshalb jetzt stürzen. Der will auch nicht Leute auf seine Seite ziehen und sagen, wir müssen jetzt Revolution anzetteln. Nein, er geht den offenen Weg, er spricht ihn an, er bittet den König um ein Gespräch und die ganze Sache funktioniert. Wir müssen also, wenn wir dann schon uns für das christliche Zeugnis einsetzen und den Mund auftun, dann sind auch nicht alle Methoden immer gleich gut und heilig und richtig. Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Es geht, wir sind aufgerufen, Gottes Werk zu tun und das auch auf Gottes Weise. Spielen wir noch einmal die nächste Folie ein. Das ist so die dritte Belehrung, Mut zu fassen. Sei stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die auf den Herrn harrt. Das dritte Kriterium. Und dann geht's natürlich jetzt weiter, denn alles nützt nichts, wenn nicht irgendwann auch etwas getan wird. Ne? Wir können immer gut reden, wir können auch etwas empfinden, wir können uns auch innerlich darauf einstellen, wir wollen dem Herrn jetzt auch wirklich dienen und ich fühle mich ganz fromm und ich fühle mich ganz berufen. Aber du musst irgendwann zur Aktion kommen, zur Aktivität. Und das ist ja hier der Fall. Wir haben das ja gelesen. Ne? Er nahm die Männer, ein paar Lumpen, ein paar Seile und sie zogen Jeremia mit den Seilen hoch und holten ihn aus der Zisterne herauf. Er machte seine Hände schmutzig, er wird wirklich aktiv und das heißt natürlich auch für uns, dass nach dem Planen und der guten Gesinnung dann irgendwann auch das Handeln kommen muss. Und das Wort Gottes weist uns immer wieder darauf hin. Wir haben ja auch immer, nochmal, wir haben ja nicht immer die Situation, dass wir jetzt Menschen irgendwo retten, vor dem Tod retten müssen. Das gibt es in anderen Ländern sicherlich, an die wir denken. Wenn man die Open Doors Berichte liest, dann können wir vielleicht finanziell helfen, auch nicht immer vor Ort sein. Aber was wir hier machen können, handeln, ganz allgemein, du kannst schon deine Fähigkeiten einsetzen dafür, um dem Reich Gottes zu dienen und für deine Geschwister da zu sein. Manche von euch, weiß ich, machen das sehr stark auch, sich einzusetzen. Wo könnten deine Aufgaben liegen? Wo könnten deine Begabungen liegen? Es fängt ja an mit kleinen Dingen, jemanden vielleicht in der Krankheit, ich habe das draußen auf dem Büchertisch so gelesen, in der Krankheit jemanden zu besuchen, jemanden vielleicht mal eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, jemanden, ich habe das auch erlebt, dass man einfach aufgebaut, ach, der denkt doch an dich, da denkt einer an dich. Ach, schön, dass du zu mir kommst, gerade so bei alten Geschwistern oder die gerade vor schwierigen Herausforderungen stehen. Oder jemandem ein kleines Geschenk machen. Oder auch praktische Hilfe, ich weiß nicht, ja, was könnte es sein? Vielleicht jemandem helfen, mal Nachhilfe anbieten bei Kindern von Geschwistern, die sich schwer tun in der Schule, bei der Bewerbung vielleicht helfen, in der Prüfungsvorbereitung, bei der Berufswahl oder auch bei anderen Nöten. Junge Leute, die vor schwierigen Herausforderungen stehen, Wahl des Ehepartners, Wahl des richtigen Jobs und einfach vielleicht, wenn du schon etwas älter bist, mit deinem geistlichen Rat zur Verfügung zu stehen. Das ist damit gemeint. Auf der nächsten Folie vielleicht nochmal zusammenfassend. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Da sehen wir es. Die Hausgenossen des Glaubens, heißt es in der alten Übersetzung. Und auch aus Jakobus 4, wer nämlich Gutes tun könnte und das nicht tut, das ist ein sehr harter Begriff, für den ist es sogar Sünde. Und Barmherzigkeit üben mit einer richtigen Gesinnung in einer Fröhlichkeit. In einem letzten Punkt, nachdem der Jeremia befreit worden war, ging das Leben auf dem Hof weiter. Der Fokus wendet sich wieder an die politische Lage. Und die politische Lage war eben von Angst geprägt. Nicht nur der König Zedekia hat Angst natürlich, er hat Grund auch Angst zu haben. Er konnte auch nicht einfach so kapitulieren, das muss man auch bedenken. Er spricht mit Jeremia und sagt, was muss ich denn jetzt tun? Er hat ja den Jeremia jetzt wieder bei sich, nachdem er gerettet worden war. Und dann spricht er, was soll ich denn jetzt tun? Und die Botschaft von Jeremia war die gleiche wie bisher. Du musst kapitulieren und aufgeben, so heißt es später, dann wirst du gerettet werden. Aber Zedekia mochte nicht einfach aufgeben. Er hatte auch einen Grund dazu. Es gab nämlich schon mal eine Gruppe von Deserteuren, die damals erwischt worden war, die flüchten wollten. Und diese Männer wurden hart bestraft. Und er konnte jetzt schlecht selber nicht zum Deserteur werden und einfach kapitulieren, weil er dann Argumentationsprobleme hat gegenüber den Oberen seines Volkes in seiner Regierung. Und wir haben das auch manchmal. Wir haben manchmal vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, weil wir den Blick auf Dinge nicht richtig in geistlicher Weise ausgeübt haben. Und wir könnten in dieser Einbahnstraße fortfahren und sagen, ich ziehe das jetzt durch und bleibe bei meiner ursprünglich falschen Entscheidung. Oder manchmal erfordert Einsicht auch dann Umkehr und manchmal sogar auch ein öffentliches Bekenntnis. Zedekia hat das allerdings leider nicht vermocht. Ich fürchte mich vor den Juden, die zu den Babyloniern übergelaufen sind. Und er wollte, hatte selbst Angst. Was passiert jetzt am Ende? Die Stadt fiel, die Babylonier, die Chaldäer eroberten die Stadt Jerusalem. Der König Zedekia wurde misshandelt. Seine Kinder wurden vor seinen eigenen Augen geschlachtet. Er selbst wurde in Ketten gelegt, isoliert, seine Augen wurden ausgestochen, er wurde geblendet und er hat, weil er nicht auf Jeremia gehört hat, das ist sehr ernst, musste er dieses schwere Schicksal tragen. Seine Kinder wurden deswegen eliminiert, weil natürlich die feindliche Macht sicherstellen würde, dass aus dieser Königslinie nicht noch weitere Nachkommen später wieder als mögliche Könige zur Verfügung stehen würden. Was heißt das für uns, dieser letzte Punkt? Die Augen ausgestochen, nicht mehr sehen zu können, den geistlichen Blick, die Augen sind auch immer die Augen des Herzens, für uns als Christen den geistlichen Blick zu verlieren, auch vielleicht für eine Entwicklung in der Gemeinde. Und wenn es hart auf hart kommt und wir vielleicht mangels Demut im Reich Gottes falsche Wege eingehen, verlieren wir vielleicht auch den Respekt vor den jüngeren Leuten und wir verlieren vielleicht die nächste Generation und wir vereinsamen. Das ist das, was man König Zedekia ja angetan hatte. Er verlor seine nächste Generation und wo starb er? Einsam und verzweifelt in einem Verlies, im Exil. Jedenfalls nicht dort, wo Gott ihn eigentlich hätte haben wollen. Das ist die Botschaft dabei. Aber Ebed-Melech, dagegen, er hatte Gott vertraut. Das war interessant. Er hatte Mut und hat Gott vertraut. Und deswegen wurde ihm verheißen, ich werde dich an jenem Tage erretten, spricht der Herr. Du wirst denen, vor denen du dich fürchtest, nicht ausgeliefert werden. Ich werde dich entkommen lassen, weil du auf mich vertraut hast. Und so verschwindet Ebed-Melech wieder so in der Geschichte. Er wird nie wieder erwähnt in der Bibel. Er ist praktisch ein Gläubiger. Du sprachst heute von Menschen zweiter Klasse, Raimund, von ein Gläubiger nicht zweiter Klasse, aber nicht aus der ersten Reihe, an dem man gar nicht so denkt. Und er wird von Gott gesegnet und in seiner Art, in diesem kurzen Kapitel, kann er uns ein Vorbild sein. Ich habe am Ende der Predigt noch ein kleines Bild mit eingefügt. Hier kann man ihn, ja, es ist vielleicht ein bisschen sehr grell. Man sieht aber, wie Jeremia hier unten herausgezogen wird, Ebed-Melech in der Mitte, wo er aktiv wird. Dazu möchte ich euch ermuntern. Die allerletzte Folie vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung. Wie kann Ebed-Melech für uns heute ein Vorbild sein? Erstmal geht es darum, wahrzunehmen. Dann geht es darum, die richtige Herzenshaltung zu haben, um sich gebrauchen zu lassen. In einem dritten Schritt dann den Mut zu fassen, zu sprechen, die Dinge anzusprechen, dann auch zu handeln und insgesamt wie eine Klammer davor auch tatsächlich Gott, dem Herrn, zu vertrauen. Für Ebed-Melech hat sich das ausgezahlt. Ich wünsche euch das auch von Herzen. Amen.